Im Wirtschaftsjournalismus bin ich praktisch die einzige Frau gewesen an der Bilanzmedienkonferenz, die wir fast täglich hatten. Sie sind vorne All-Mail-Boards und Geschäftsleitungen gewesen, Finanzchefs vorne im Publikum, alles nochmal. Klar, ich hatte letztes Jahr nur 8 Tage frei gehabt, und das ist mit, als Mutter von 3 Kindern, ist das heavy. Ich glaube, ich darf wahrscheinlich da sagen, ich bin auch die meistgehasste Wirtschaftsjournalistin oder Medienunternehmerin in der Schweiz. Das ist schon etwas, was mich beschäftigt.
Du hast mir gezeigt, dass es sich lohnt, hartnäckig und geduldig zu sein. Wir haben recht lange gehabt, bis wir einen Termin gefunden haben, und jetzt sind wir endlich da. Patricia Lehri, willkommen bei Kaffee Holunder.
Danke vielmals für die Einladung.
Ich habe wirklich gelernt, durch das Podcast und jetzt auch durch dich speziell, einfach nachfragen, bis es Nein kommt. Ich finde immer, wenn es Nein kommt, hast du keine Lust, keine Zeit, was auch immer. Und solange es Nein kommt, einfach nachhaken. Und ich glaube, das hast du hast auch viel müssen nachhaken in deinem Leben und einfach dranbleiben, oder?
Ja, also Hartnäckigkeit zahlt sich sowieso aus, sicher auch als Journalistin, Wirtschaftsjournalistin sowieso. Also da kommt mir ja meistens nur PR, geschönte und schönfärberische Antworten über. Also ist es wichtig, zum dranbleiben. Aber das klingt jetzt so schlimm, also wirklich, Tanja, dass ich dir nie, also so unzuverlässig, gut, das ist auch ein Hint. Ich nehme mir vor, ich tue das verbessern 2023, dass ich nicht so lange brauche, bis ich antworte.
Hey, umso schöner hat es jetzt geklappt, und jetzt hocken wir da ja immer wunderschönen Büro von Alex. Im wunderschönen Zürich, muss man vielleicht noch sagen. Du hast angesprochen, du bist Wirtschaftsjournalistin, du bist Ökonomin. Für mich bist du wirklich eine riesengroße Inspiration. Vor allem als Person, die einfach nicht Angst hat, für Fragen zu stellen und für mit Leuten zu reden und für zu kämpfen, was für dich persönlich wichtig ist. Und du hast dein Lieblingsgetränk dürfen auswählen. Vor uns ist ein Tee.
Sehr, sehr exciting. Nein, es ist ja so, oder? Ich hatte ein Suchtverhalten mit meinen Getränken. Das ist eine lange. Wirklich, ich habe mit 18 angefangen, Cola Zero zu trinken. Dort hat es noch Cola Light geheißen. Dann habe ich 20 Jahre lang, bevor das erste, was ich gemacht habe, habe ich einen halben Liter Cola Zero getrunken. Bei der Schwangerschaft kurz mal ausgesetzt. Und ich war wirklich sehr, sehr süchtig gewesen, weil ich dann auch im Nachhinein gelesen habe, gerade künstlicher Zucker und eben das Koffein zusammen. Das ist verheerend. Und ich musste aufhören. Das ganze Umfeld hat schon gesagt, es passt auf zu deiner Bauchspeicheldrüse, es tut dir gar nicht gut. Hör jetzt auf. Und jetzt bin ich etwa seit einem Jahr clean.
Also du bist am Morgen erwacht und hast einen halben Liter Cola hingelegt.
Ja.
Das ist
nicht
wirklich
gut.
Krass.
Nicht gut.
Also ich trinke sehr gerne
Süßgetränk. Ich lebe noch.
Aber das ist, ja,
20
das ist
Jahre lang habe ich das gemacht. Oder? Aber es ist wirklich, ich kenne viele Leute, wo das ein bisschen zum Verhängnis wird.
Ich muss ganz ehrlich gestehen, weil du mir gestern hast geschrieben, dass du eben einen Tee, einen Rooibos-Tee wünschst und nicht, ja nicht Cola Zero wegen der Sucht, bin ich Tee gekauft, weil ich dachte, vielleicht, ich habe keine Ahnung, also logisch hast du einen, aber ich habe so organisiert, bin den gekauft und dann bin ich so am Süßgetränkregal durchgelaufen und ich habe mir persönlich mega, mega schlecht ein Cola Zero gekauft.
Das macht eben schon süchtig.
Das macht ein bisschen süchtig, genau. Aber ja, Tee ist definitiv gesünder. Trinken wir einen Schluck. Ich habe keine Ahnung, weißt, ich kann die Abo nicht zu unterscheiden. Könnt ihr jetzt nicht sagen, dass das Rooibos ist, aber sicher fein.
Ja, also Rooibos Vanille ist natürlich meine Präferenz.
Ah, Vanille ist ja natürlich, ja. Vanille liebe ich auch. Ja, so ein Tee geht immer, vor allem bei dem bewölkten Wetter, wie wir heute haben.
Ja.
Aber wir sind beide farbig angelegt, schön im Grün. Grün eine wichtige Farbe für mich und auch für dich hast du vorhin gesagt, du findest das sehr schön, aber ich glaube, es ist auch so ein bisschen der Hintergedanke, so ein bisschen also für mich bedeutet das so ein bisschen Stärke.
Ja, und Nachhaltigkeit, oder? Wo uns zum Beispiel auch sehr, sehr wichtig ist. Es gibt ja die berühmten Kriterien für Nachhaltigkeit, ESG, Environmental, Social and Governance, und für uns ist es eh ganz klar, auch bei allem, was wir machen bei Alex, schon da. Das Wichtige ist uns jetzt S, Social, und das hat eben sehr viel mit Gleichstellung zu tun, mit guten Arbeitsbedingungen, mit Chancengleichheit im Arbeiten, in der Wirtschaft.
Bei dir ist ja das schon super früh gekommen. Du bist nicht einfach einmal am Morgen aufgewacht und hast gesagt, hey, ich will für die Gleichstellung kämpfen und etc., sondern bei dir ist ja das wegen Mami vor allem auch gewesen, wo gar keine Chance hatte in der Arbeitswelt.
Sie durfte damals nicht einmal eine Ausbildung machen, oder? Mhm. Was für Mädchen. Ja, also man wird geboren, um nachher eine Hausfrau und Mutter zu sein.
Wie ist das denn so, weißt du, als ich Kind war, war mein grösstes Problem vielleicht, dass ich um 8 Uhr ins Bett muss und nicht bis um 9 Uhr aufbleiben darf. Wie ist das für dich, weißt du, hat dich das wirklich jeden Tag eigentlich wie beschäftigt im Unterbewusstsein und im Bewusstsein?
Nein, also ich glaube, dass als kleines Kind merkt man das ja nicht so. Also man merkt, wie man spielt. Im Puppenhaus ist der Vater einfach hinter den Vorhang geworfen worden. Der war gar nicht rum. Ich glaube, es war eine Realität, das traditionelle Familienbild für viele Kinder. Der ist fast nicht inexistent. Erst als wir dann wirklich ein bisschen älter waren, ja, besser können reden und besser können denken, sind wir dann plötzlich interessanter geworden für Logik, Trainersachen oder Schach. Oder dann ist eigentlich erst mein Vater so richtig aktiv. Vorhin war es natürlich die Mutter gewesen, wo aber auch durch den Haushalt und die ganze Familienarbeit, Care-Arbeit, komplett natürlich dort hat man zum Teil eben noch ohne Auto eingekauft, also die grossen Familieneinkäufe, Wäschmaschinen und Wäsche, wo viel mühsamer gewesen ist und auch sonstige Maschinen wie der ganze Komfort noch nicht gehabt hat. Also ich habe sie sehr von morgen bis abend am Arbeiten empfunden, auch zuhause. Mhm. Was ja eben eine Arbeit ist, wo leider in unserer Gesellschaft überhaupt keinen Wert zugeordnet wird. Und das auch ein grosses Problem ist. Oder weil der Wert eigentlich von der Care-Arbeit, das, was man macht, um auch andere Menschen zu pflegen oder großziehen, viel grösser ist eigentlich als der eigentliche erwirtschaftete Wert vom BIP, vom traditionellen Bruttoinlandprodukt.
Hat es also einen Schlüsselmoment gegeben, wo du hast gemerkt, hey, das ist nicht okay? Ich habe vorhin im Zug überlegt, gerade bei der beruflichen Vorsorge, bei BVG, da wirst du ja nur, also bekommst du nur Geld im Alter für die Zeit, die du geschafft hast. Das ist ja so das Ding, wo du eben auch kämpfst dafür, dass das nicht so ist. Also wo du geschafft hast, das so angeschaut wurde als Arbeit. Man arbeitet ja die ganze Zeit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe 7 Jahre bei der Bank geschafft und ich habe viel über Vorsorge beraten und geredet. Aber das ist mir noch nicht so krass bewusst gewesen, ehrlich gesagt, bis jetzt. Einfach so, ich habe es schon gewusst, aber bewusst ist es mir im Fall erst vor ein paar Monaten geworden.
Ja, und das sind sich viel, viel zu wenig bewusst. Das müssen wir wirklich dafür schaffen und kämpfen, dass das bekannter wird. Ich meine, bei der Geburt, beim ersten Kind von einer Frau, hat sie schon 68% Einkommenseinbuss. Beim zweiten dann noch mehr und beim dritten noch mehr. Und es geht ja nicht nur eben um die Einkommenseinbuss, also den Lohn, den man dann nicht hat, sondern wirklich, wie du sagst, das ist alles dann vorsorgerelevant. Also alles, man verzichtet nicht nur auf den Lohn, gerade in der Situation, sondern auch den zukünftigen Teil in der Vorsorge, wo ja der Arbeitgeberin und Arbeitgeber wirklich die Hälfte, zum Teil sogar mehr als die Hälfte, zahlen für die Vorsorge. Und wir sagen auch immer, man muss mindestens 70% arbeitstätig bleiben, sonst hat man einfach dann den Lebensstandard nicht. Zum einigermaßen den Lebensstandard im Rentenalter können aufrechtzuerhalten.
Wir haben jetzt fängt ein paar Minuten vom Podcast aus schon x Zahlen und Facts dropped, würden die Jungen sagen, rausgehauen. Ich habe mir immer wieder überlegt, wenn ich Posts anschaue, Interviews mit dir anschaue oder irgendwie etwas hören von dir, wie geht es, dass du die Zahlen in deinem Kopf behaltest?
Ja, also ich kann mir das einfach viel besser vorstellen. Für mich wird erst etwas beschreibbar oder das Problem, indem ich auch wirklich Zahlen und Fakten habe. Und für mich ist es sehr, sehr schwierig zu diskutieren. Man sagt ja auch oft, es gibt Leute, die einfach sagen, ja, in meinem Freundeskreis, in der Nachbarschaft, sagt man so ein bisschen anekdotische Evidenz, heisst denn das? Einfach das, was man sonst so ein bisschen in der Bubble hineingehört und dann so argumentieren. Und für mich ist es wirklich, für das grosse Bild, um Sachen zu verändern, muss man ja mal überlegen, wo krankt es und was kann man messen. Und bei ganz vielen Problemen, die Gleichstellung betrifft oder auch Frauen betrifft, hat man ein Datenproblem, hat man nicht genug Daten, es wird nicht gemessen. Zum Beispiel haben wir ja herausfinden, wie viel Eigentum, wie viel Immobilien haben eigentlich Frauen in der Schweiz, wie gross ist der Gap? Und da findet man auch überhaupt keine gescheiten Daten dazu. Gibt es den Gap? Und das ist schon unsere Mission, dass man wirklich auch für bessere Datengrundlagen sorgt, um können zeigen, die ganzen Geldgaps im Leben von Frauen aufzeigen. Und der fängt eben nicht erst beim Gender Pay Gap an, also wenn man Lohn bekommt, das fängt viel, viel früher an, schon in der Kindheit. Das fängt eben im Sackgeld an. Und das ist so wichtig, dass man dort ja, auch zeigt, ein Problem kann man erst immer lösen, wenn man es zuerst messt. Und darum ist das Messen, darum sind die Zahlen so extrem wichtig. Wenn wir die nicht haben, können wir gar nichts verbessern.
Und ich glaube, du bist halt wirklich, wirklich interessiert. Das ist ja wie schon die interessiert waren, die haben es einfach geschnallt und die anderen nicht.
Das ist aber auch noch ein bisschen mit der Sozialisierung. Es wird vielen Mädchen ja gesagt, Frauen können nicht rechnen, sei es mit der Hormon- oder Hirngröße wird noch argumentiert. Also das haltet sich halt nicht. Und dabei sieht man wirklich jede Studie, dass auch schon kleine Kinder, Mädchen und Buben sind im Schnitt Zahlen genau gleich aufgeschlossen. Es wird wirklich sehr viel sozialisiert und auch über Generationen so getragen. Viele Mütter sagen dann nie einem Mädchen wieder, leider ist es eben so, dass vor allem Mütter mit Töchtern und Väter mit den Söhnen über Finanzen und Zahlen reden. Und das wird dann über Generationen so vererbt. Und Frauen haben oft so, ich kann es halt nicht so mit Mathe, ich kann es halt nicht so mit Zahlen, weil ihre Mütter das ihnen schon gesagt haben, das ist so tief im Kopf verankert und das gibt es auch zu durchbrechen, die Muster, sondern jedes Mädchen schon ganz früh bestärken, hey, du kannst rechnen, wir können rechnen und es braucht Generationen, oder, um so Sachen zu überwinden. Man sieht in anderen Kulturen, wie Ägypten oder auch Asien, wo es sehr viele Finanzberaterinnen hat, wo man einfach ganz klar damit aufwächst, auch Frauen, Mädchen können rechnen, können zahlen, können Ingenieurinnen werden, können Bankerinnen werden, oder?
Das ist ein mega schönes Beispiel mit dem Mädchen. Ich habe am Wochenende mit jemandem geredet, über wie man mit sich selber umgeht. Und die Person hat mir gesagt, überleg immer, wie würdest du zu deiner Tochter oder deinem Gottenkind oder bei mir ist meine beste Freundin ist effektiv Fifi. Nicht in der Frage. Und wie würdest du mit ihr reden? Und ihr würde ja nie sagen, hey Malea, weisst du was, du rechnen, das ist nichts. Ich sage ihr ja, hey, du bist doch gut im Rechnen. Also weisst, man tut ja Kinder in der Regel, also, oder eben nicht. Aber ich, auch so, ich finde es wichtig, dass man eben auch so mit sich redet. Ich habe eine Zeit lang auch immer gesagt, oh, ich kann nicht zahlen und zahlen. Und schlussendlich habe ich 7 Jahre bei einer Bank gearbeitet. Also ein bisschen mit Zahlen umgehen kann ich schon. Ich glaube, eben sicher die Sozialisierung, wie wächst man auf, da müssen wir, auch wir Jungen jetzt dahinter, dass wir eben unsere Kinder, oder auch, ich meine, ich habe letztes Mal Malea gesagt, Rasenmäher kommt vor allem nicht nur der Papi. Irgendwie hat sie so gesagt, Rasenmäher macht der Papi und das macht die Mami. Und ich so,
mit den Farben, oder? Meine Söhne kommen dann aufgelöst haben. Und Mami, du hast schon gesagt, es gibt keine Mädchen in Bubenfarben. Und mein Jüngster hat gerne Pink. Und jetzt hat der Vincent gesagt, das ist ja es ist eine Mädchenfarbe, was ich da anhabe und brüllt dann. Also es ist, ja, also die Klischen sind so viele in unseren Köpfen, auch in meinen. Ich habe mich auch ertappt. Ich habe meinen Söhnen auch mehr Sackgeld und Geld gegeben für Geschenke, Geburtstag und Weihnachten als meiner Tochter, oder? Dass ich, was so sensibilisiert bin auf das Thema, dann habe ich mal zusammengerechnet, gesehen, was ich den Söhnen für Tech-Gadgets, Drohnen, Games, Ausrüstung geschenkt habe. Und ja, mein Mädchen so viel bescheidener ist oder einfach sich andere Sachen, die wirklich sehr viel günstiger waren, gewünscht haben.
Wie ist das denn für dich, du, wo du eben tagelang kämpfst, gegen das, so in den Medien super präsent bist und dann ertappst dich? Ist jetzt nicht tragisch, du hast es ja gemerkt, aber gleich, du hast Fehler gemacht.
Also ich denke, da wird es hunderte von Sachen geben, so kleine Biases, oder wo man sagt, Verzerrungen, verzerrte Wahrnehmungen, wo ich genau so lebe und mache, oder wie man es immer gemacht hat. Und das ist ja so das Wichtige, dass man darüber redet. Das hat challenged. Wir haben ja dort eine Männerfragen-Rubrik, die immer am Freitag kommt, wo wir eben auch die typischen Klischee-Fragen, die uns Frauen gestellt wird oder wo wir damit konfrontiert sind, wo wir den Männern fragen, egal aus welcher Branche, oder? Wir haben den Erotikunternehmer, Bodybuilder oder Künstler, Sad Boy Music. Wir haben wirklich alle, die man da fragt. Und ich glaube, das ist sehr, sehr ein wichtiges Format gewesen zum Lancieren in der Schweiz, weil es halt Stereotypen aufbricht, weil es aber ein Dialog stattfindet. Man redet miteinander. Und es ist eben auch trotzdem auch humorvoll. Oder ich glaube, vielfach ist die Gleichstellungsdebatte dann auch so ein bisschen verbissen und es wird immer so als Kampf ausgelegt. Und das ist falsch, oder? Also, es ist ja wichtig, dass man auch darüber lachen und irgendwie dann gleich merken, dort, wo man lacht, dort hat es also immer sehr viel Toxizität. Also dort hat es auch viel von dem, was man nicht will, weil es für uns komisch ist.
Wie reagieren die Leute, wenn sie einladen für die Männerfragen?
Also es ist lustig, wir tun das erklären und wir haben auch einen Text, den wir ihnen schicken. Wir schicken Beispiele und sagen eben wirklich, dass wir alles umdrehen. Und dass ein kleines Konzept ist, um eben auch zum Schmunzlarigen, aber auch toxische Muster zu entlarven. Und es gibt wirklich viele Männer, nein, sagen wir nicht, viele nicht. Sind weniger, es ist die Minderheit, die dann das gleiche Format nicht so begreift und das dann gleich irgendwie weiterhin ernst nimmt. Das ist zum Beispiel, DJ Anton hat und Roger Schawinski, würde ich sagen, sind Beispiele gewesen, die das sehr ernst genommen haben, die Fragen und die ganze Ironie, oder, die wir machen und das Umkehren, dann wie nicht darauf eingestiegen haben. Andere spielen das perfekt und lustig, witzig mit. Ja, das ist ganz unterschiedlich. Aber die Gespräche sind, egal wie, sind wahnsinnig anders und darum auch faszinierend.
Ja, und es kommt halt einfach mega gut an, weil es nimmt einem einfach Wunder, wie Roger Schawinski Männerfragen beantwortet oder auch ein DJ Antoine, der das Klischee halt einfach mega erfüllt.
Ja, absolut. Und sie sagen ja dann selber auch, oder? Das war jetzt ein Interview gewesen, das ich noch nie so hatte. Also ich glaube, es ist auch für die Männer spannend, sich auf das Experiment einzulassen. Und um das geht es ja. Und lustigerweise, wir haben fast keine Absagen. Also auch von CEOs bis eben zum Musiker und Comedians, die sind alle extrem aufgeschlossen. Da muss ich schon ein Kränzchen winden, dass, gut, das weiss man ja, die Männer stehen schnell einmal vor das Mikrofon an oder vor die Kamera. Das müssen die Frauen, das ist ja die ewige Diskussion, wieso braucht es so viel mehr Anstöße und so viel mehr Anschubsen, dass Frauen das machen. Für mich natürlich klar, sie haben auch viel, viel mehr negative Reaktionen zu befürchten, oder man beurteilt sie, gerade auch vor der Kamera, gerade im Fernsehen, das haben wir ja dort auch gesehen, was man anhat, wie man geschminkt ist, wie man auftritt, wie die Gestik ist. Gerade auch in der Arena habe ich selber wieder erlebt, als ich vor einem Jahr einen Auftritt hatte, hat mir Sandro Brutz gesagt, du musst dann schauen, es hat wahnsinnig viel. Gerade Frauen kommen so viele Reaktionen über. Verschreckt dich dann nicht? Und tatsächlich, oder? Also,
was denn zum Beispiel?
Also von Offerings für Treffen oder wo mehr einfach in ein Dating reingehen, bis natürlich zu Hate-Kommentaren. Hate ist ja etwas Grosses, das mich so lange begleitet. Ich glaube, ich darf wahrscheinlich da sagen, ich bin auch die meistgehasste Wirtschaftsjournalistin oder Medienunternehmerin in der Schweiz. Ich frage mich immer, wieso. Das ist schon etwas, was mich beschäftigt. Weil ich bin selber ja sehr ein höflicher Mensch. Ich habe immer das Harvard-Prinzip angewendet, sehr höfliche Fragen, hartnäckig in der Sache, aber höflich im Ton. Ich habe das eigentlich immer angewendet. Ich bin auch nicht jemand, der gegen Personen spielt. Aber es zeigt wahrscheinlich, dass wir mit unseren Themen, gerade auch über die ökonomische Abhängigkeit, wirtschaftliche Abhängigkeit von den Frauen und dass halt Geld wirklich die letzte Frontlinie ist zur Gleichstellung, dass wir da voll Finger in die Wundenpunkte legen. Das sind Themen, wo man nicht will, dass die öffentlich diskutiert werden, dass man darüber redet, dass man das Ungleichgewicht entlarvt, die Gaps entlarvt, sondern lieber, dass die eben totgeschwiegen werden. Weil Ungerechtigkeiten, oder, ist natürlich schon etwas, was sehr mobilisieren kann, auch Daten über eben grosse Unverhältnismäßigkeiten.
Ja, Sie haben ja gesehen, bei diesem absolut bekannten Interview mit dem Verwaltungsrat von UBS, dann zumal, ich muss immer mich konzentrieren, ich wollte immer USB sagen, das ist mein grösster Versprecher vom Leben, wirklich. Das kann man noch nachschauen, tatsächlich, auf der SRF Play-Seite, bin das letzte Mal nachschauen, es ist herrlich, wie du halt einfach hartnäckig bist geblieben und die einfach nicht mit der erstbesten Antwort hast zufrieden gegeben, so wie man das im Journalismus eigentlich lernt, aber ich weiss es selber, es ist so schwierig, wenn man jemanden vor sich hat, der gesellschaftlich, ob dir ist, ein Mann ist, ein Unternehmer ist und du bist halt dann zumal eine junge Journalistin gewesen, das ist einfach ein Klischee gewesen und wie du wirklich ihm gegenüber treten bist, das ist richtig, richtig krass und das ist ja wie logisch, dass das dann irgendwo durch einen Hate gibt und gleichzeitig spornt es dich auch an, oder? Also die Kraft musst du ja von irgendwo nehmen, für eben zu kämpfen. Und egal, wie schlimm die Artikel sind, zum Teil sind sie schrecklich. Ich habe heute Morgen im Zug wieder einen gelesen und ich muss sagen, wow, wie hat man sich dafür so etwas zu schreiben? Also wirklich krass. Spornt dich das an?
Wir können natürlich hunderte Kommentare über, die tue ich jetzt auch regelmässig immer wieder mal veröffentlichen. Es gibt ja viele Leute, die sagen, mit Gleichstellung ist erreicht, wir müssen gar nichts mehr machen. dann tue ich das einfach regelmäßig auch zeigen, oder wie gedacht wird oder wie gehetzt wird. Wir haben ja dann auch Inside Paradeplatz müssen verklagen, weil die so sexistische Artikel geschrieben haben. Es ist natürlich nicht gern gesehen, dass Frauen in eine Männerdomäne vordringen, gerade jetzt wieder Finanzbereich, wo wir halt wirklich sehr viel Finanzbildung, aber auch Vermögensberatung, Finanzberatung anbieten, Produkte haben, die besser auf Frauen zugeschnitten sind und halt vieles herausfordern, was man bis jetzt immer gleich gemacht hat. Und wir machen es jetzt sehr, sehr anders. Und das ist wirklich, da merkt man, wie wagen die das überhaupt in dem Feld sich reinzugehen, Aufklärung Arbeit zu leisten. Und das ist, das verstehe ich ja noch, oder? Dass das natürlich für Aufsehen sorgt, aber der Hass, ich hatte ja schon vorhin gehabt, dann war es eher mit der SRG, SRF verbunden gewesen. Dort wird man sowieso Gebühren zahlen, die quasi sehr hohe Ansprüche haben an alles, was bei SRF ist. Da habe ich eigentlich gedacht, als Medienunternehmerin hört denn das auf. Oder? Das ist mein Eigengeld. Wir haben das Eigengeld investiert. Wir haben selber Investorengelder, Pre-Seed-Money, Start-up-Kapital auftrieben, dass das dann verstummt. Oder? Vorher ist quasi, kann jeder mitreden. Oder? Auch die Gebühren zahlen ja eigentlich deinen Lohn. Aber es ist eigentlich noch viel schlimmer geworden. Also eigentlich dort, wo man sich dann sogar ja, wirklich privatwirtschaftlich emanzipiert hat und dort etwas selber aufbaut. Und dann haben wir uns müssen wehren gegen sexistische Artikel. Das haben wir dann gewonnen. Das ist aber ein Präzedenzfall in der Schweiz. Hat es noch nie gegeben. Inside Paradeplatz hat dann auch im Namen von Elix müssen an Frauenhäuser spenden. Und das ist für uns wirklich, also, das hätten wir, ja, ich glaube auch für weitere Frauen haben wir jetzt da einen Weg gegeben, um eben können, klagen, wenn sie in der Presse, in der Öffentlichkeit eben weiterhin sexistisch über sie geschrieben wird und auch, ich meine, auch der ganze Hate, das ist sehr, sehr wichtige Arbeit, dass man sich da wehrt und auch die Zivilcourage dann aufbringt.
Ja, im Vordergrund sieht es halt mega gut aus. Ich meine, du klagst, du gewinnst, der Post ist dann, hey, wir haben geklagt, wir haben gewonnen, alles super, macht es auch, wenn es euch so geht. Wie sieht es hinter den Kulissen aus? Es ist ja nicht in 2 Tagen erledigt.
Ja, und das ist sicher so. Also jetzt haben wir ja den neuesten Fall mit Media2, wo ich nie wählen irgendetwas mit sexueller Belästigung zu tun, Sexismus oder auch Mobbing. Ich habe die Themen weit von mir geschrieben. Eben, man hat so den Reflex, man will erfolgreich wahrgenommen werden, positiv, ja nicht negativ wahrgenommen werden. Ich habe mich mit dem gar nicht beschäftigt. Dann ist Alex gekommen und wir haben Agota Lavoyer, wo wirklich eine super Kolumnistin ist, wo über die Themen geschrieben hat. Und erst dort ist mir bewusst worden, wie Sexismus, Machtmissbrauch, eben die ganze Kultur und auch Wirtschaft in unserem Land durchdringt. Und wir haben dann das öffentlich gemacht, was uns widerfahren ist im Mediensektor, zusammen mit Kolleginnen auf der Redaktion, da bei Alex. Das hätte ich alleine sicher mich auch nicht getraut. Und da gibt es natürlich auch wieder die entsprechenden Reaktionen, Victim Blaming. Und man hat zum Teil schon auch Angst um die Familie. Es gibt ja auch, ich stehe irgendwie mal jemand vor der Tür und dreht durch oder, und sieht einem so als Feindbild.
Passiert das?
Also gegen die Familie sind auch schon, also bei den ersten Shitstorm sind sicher auch Bedrohungen in meiner Familie gewesen. Und ich muss auch sagen, der erste Shitstorm, das ist natürlich dann der schlimmste, oder? Da kann man nicht mehr schlafen, hat auch Panikattacken in der Nacht. Aber das erlebt heutzutage jeder Politiker und Politikerin, oder, wo sich rauslehnt. Die in der Mitte sicher weniger, aber die an der Pol, ob links oder rechts, die erleben ja grausamste Bedrohungen und Hass. Und das ist natürlich auch eine Entwicklung, wo gar keine schöne Entwicklung. Und ich bin sicher nur eine von vielen, die das erlebt, oder? Und nach dem zweiten Shitstorm, man tauscht sich ja dann auch aus mit Leuten, oder? Auch Moderatorinnen und Moderatoren, die das selber erlebt haben oder Journalistinnen und lernen damit umzugehen. Oder? Aber es ist schon jedes Mal, wenn irgendwie ein Thema kommt, ein grösseres, hat man natürlich die Ängste und meine Familie hat die Ängste und leider mein Partner liest jetzt jeden Kommentar noch. Ich habe da schon lange damit aufgehört. Sind ja meistens Hunderte und sehr eben das Victim Blaming jetzt oder jemand, wo dann das Ganze. Das merkt man natürlich auch. Es gibt drei grosse Gruppierungen, die das Feindbild Feminismus haben, oder? Die das ganz schlecht finden. Feminismus ist für mich das, dass einfach alle Menschen die gleichen Chancen haben. Ich glaube, da sind 90% der Menschen sind auch dafür, sind auch Feministen in meinen Augen. Aber es wird natürlich zum Teil anders dargestellt, gerade jetzt auch im deutschen Sprachraum. Im englischen Sprachraum ist das ja viel verbreiteter, dass man auch sagt, I'm a Feminist. Ist eigentlich ganz ja, normal, es gehört dazu. Auch, oder auch von Chefs von grossen Organisationen, die ganz klar sagen, hey, I'm a Feminist. Aber da im deutschen Sprachraum ist das wirklich viel weniger noch verbreitet.
Warum denkst du, ist das so? Weil mir geht es ganz ehrlich gleich. Ich bin absolut für Gleichberechtigung, für gleiche Rechte etc. Aber herstehen und sagen, ich bin eine Feministin, getraue ich mich nicht, weil ich das Gefühl habe, ich mache zu wenig dafür. Ich bin nicht aktiv Feministin. Weißt du, was ich meine?
Hast du einen hohen Anspruch an dich selber? Nein, sicher. Also das kommt ja nicht darauf an, ob man wie Aktivistin ist oder nicht.
Ja, ist etwas
sondern
anderes.
Wie man denkt, oder?
Genau.
Und was man will erreichen fürs, und was man für eine Vision hat von der Welt.
Aber irgendwie habe ich das Gefühl, gut hier in der Schweiz, es ist so, man getraut sich fast nicht zu sagen, wo es nachher ja. So, ah du.
Ja, ja
auch. Ist so, es ist so absurd.
Auch in Deutschland, Österreich, deutschsprachiger Raum. Die OECD hat mich für ein Gespräch eingeladen und hat auf dem Flyer gehabt, ja, das Treffen mit Financial Feminist, einer Finanzfeministin. Und das hat dann wieder zu Artikeln geführt, auch da und ein riesen Aufschrei. Oder? Das ist schon wahnsinnig. Aber deutsche Sprache ist speziell. Wir haben auch ein Wort, das es sonst überhaupt nicht gibt im angelsächsischen Raum, schon gar nicht. Rabenmutter. Ich meine, das ist auch so etwas, oder? Eine Mutter muss wirklich daheim sein und auf die Kinder schauen und da sein, sonst ist sie eine Rabenmutter. Und das ist auch so ganz fest in uns drin. Die Sprache ist Macht, ist ein machtvolles Instrument im Kopf. Und wenn wir schon mit dem Begriff aufwachsen, was macht das mit unserem Denken auch und unserem Verantwortungsgefühl, auch als Frau, als Mutter? Das ist wirklich kulturell.
Was macht es mit dir, wenn du so Wörter hörst?
Mit Rabenmutter? Ja, bei mir ist es so, ich habe natürlich wirklich das Privileg gehabt, dass meine Mutter, die schon mir so viel ermöglicht hat und auch geholfen hat, mich zu unterstützen in der Familie. Ich sage immer, so viel gearbeitet, wie ich habe. Das sieht man auch, wo die Frauen in Führungspositionen haben. Entweder einen Partner, der komplett daheim bleibt, sind aus reichem Haus, oder, wo sich können Personal leisten, entsprechend Nannies und alles. Oder sie haben eben kein Kind. Das sind so die drei Kategorien von Frauen, die da der Topspitze sind. Also vermögend, kein Kind oder ein Partner, 100% daheim. Und ich hatte das Glück gehabt, wirklich, dass ich einen Partner habe, der in Schweden sozialisiert ist. Er ist, macht sehr viel, wahnsinnig viel, mehr als ich sogar. Eine Mutter, die total auflebt, indem sie hat wollen für die Enkel da sind und eine weitere Bezugsperson gehabt. Und das ist eigentlich, eben ich habe Menschen gehabt, die das mit mir teilen. Und das ist ja in vielen Partnerschaften leider überhaupt nicht so. Und so vieles bleibt einfach nur an den Frauen hängen. Ich finde, das ist eine total privilegierte Situation. Und darum nervt es mich so, wenn man quasi auch immer so, nur so sagt, hey, man kann alles schaffen. Das schafft man easy. Man bringt das Arbeiten und Kind und alles. Das stimmt einfach nicht. Also bei Freundinnen, Frauen im Umfeld, die einfach nicht die familiäre Unterstützung haben oder auch vom Partner, dass die zerbrechen fast an dem, dass sie Kinder haben. Also es ist eine wahnsinnig riesige, grosse Spagat und Herausforderung, Work-Life-Balance. Und da wird immer noch, meiner Meinung, viel zu wenig darüber geredet.
Wie gehst du damit um, wenn Fans von dir oder Leute, die dich bewundern, die als Inspiration sehen, nach zu dir kommen und du merkst eben selber, hey, sie können sich das was dich eben so stresst, sie können sich das gar nicht loben, damit du sie einfach nicht da.
Ja, also ich finde es ganz wichtig, dass man da auch nicht so die falsche Narrativ oder Erzählung einfach aufrechterhält, die quasi Tellerwäsch-Karriere, wo die USA ja auch so kolportiert wird, dabei sieht man auch. Also es ist so, so schwierig, um eben auch ja, auf ein gewisses Niveau zu kommen, auch finanzielle Unabhängigkeit in normalen Jobs, oder? Also auch, was dann wieder an Abgaben gibt. Oder gerade wenn man ein Kind hat, ein Kind kostet 1 Million. Ich meine, das muss man sich mal bewusst werden. Und wir haben natürlich dann noch so etwas. Wir leben in einem Land, das im OECD-Durchschnitt am wenigsten ausgibt für die frühkindliche Erziehung, für Schulung, für die Infrastruktur, die so wichtig wäre für die Familie, die Familie würde entlasten. Also wir geben mehr aus. Das ist ja das berühmte Beispiel, das in der Politik gesagt worden ist. Also wir geben mehr aus für Kühe als für Kinder, zum Kind fördern. Und in so einem kinderunfreundlichen Umfeld, und das ja, überrascht es ja gar nicht, dass einfach auch Geburtenraten zurückgehen, dass man sich ja, tausendmal überlegt, wenn man eben wirklich nicht ein Umfeld hat oder eine Unterstützung, die einem hilft, oder, bei den Kindern zum Aufziehen. Es braucht ja das ganze Dorf, um ein Kind aufzuziehen. Es braucht viele Bezugspersonen, viel Hilfe. Und wenn das einfach wie in ganz vielen Situationen und in der Realität, in der Real Life, ist es einfach immer noch, dass das so viel einfach an den Frauen hängen bleibt. Oder Mütter.
Krass, die Zahl. Das ist schon wieder, bei dir ist es schon im Hirn verankert. Ich höre jetzt zum ersten Mal, ein Kind kostet 1 Million.
Ja. Also das bin ich mir natürlich auch nicht bewusst gewesen. Ich meine, mit 3 Kindern und das, wir machen jetzt auch Wochen, wie du immer sagst, how much I spend in a week. Und bei uns ist natürlich ein Wochenende-Einkauf, also ein Wochen-Einkauf für 5-köpfige Familie. Ich meine, das ist bei uns 500 Franken, oder, jede Woche. Mindestens, dann kommen natürlich kleinere Einkäufe noch dazu. Das muss man sich auch mal können leisten. Und auch eben dann auch mit Ferien. Das Schöne ist ja dann auch in der Schweiz, dass wir die Heiratsstrafe haben. Also wenn du noch verheiratet bist, beide arbeiten, dann kannst du dann gerade die Ferien ganz streichen, weil es wird ja dann noch, die Einkommen werden zusammengezählt, kommst in eine höhere Steuerprogression, zahlst noch mehr Steuern. Gerade die Individualbesteuerung sollte jetzt kommen, zum Glück. Ist ja durchgekommen, aber das wird noch Jahre gehen, bis das implementiert ist. Und das ist so unfair und so nachteilig, das ist ein Beispiel, oder, für Familien.
Hey, du hast so viel, ich sage es immer wieder, in deinem Kopf, ja, immer so der Patricia leere Kopf vor mir, du hast so viele Überzeugungen, so viele Sachen, wo du kämpfst dafür, so viel Interesse, du bist schon mega interessiert. Wie kannst du das alles ordnen? Weil der Tag hat halt gleich 24 Stunden. Wie schaffst du das, jetzt ganz ehrlich, dass du überall dran bleibst, dass du die Zahlen mitbekommst, dass du es auch dann kannst merken, dass du am, weißt, auch bei den Trends dran bleibst und gleich noch Zeit hast für dich, weil das auch wichtig ist. Einfach so.
Ja gut, Zeit haben für sich, da können jetzt wahrscheinlich viele Eltern sagen, okay, ja, das muss man dann einfach mal streichen. Das ist wirklich leid, das kommt sicher auch zu kurz. Aber eben, ich bin ja natürlich nicht erst seit gestern dran. Ich meine, ich mache das über 20 Jahre, 2 Dekaden. Ich bin natürlich schon old in diesen Themen und bin an diesen Themen halt dranbleiben, Gleichstellung, gerade auch bei den Gaps, wo ich früher auch schon über Gender Budgeting geschrieben habe oder Vorsorgethematik. Da gibt es ja auch so etwas, oder, wo auch so wichtig wäre zu wissen, das sperrige Wort Koordinationsabzug. Ich habe ganze Sendungen darüber gemacht, aber eben leider haben die vielleicht nicht alle gesehen, man kann sie immer noch nachschauen im Echo. Aber das ist auch so etwas Nachteiliges für Frauen, weil viele Frauen Teilzeit arbeiten. Und nachher wird quasi vom versicherten Teil wird einfach abgezogen und dann wird man nicht berechtigt, um die zweite Säule, um eine Pensionskasse zu haben, oder weil man drunter bleibt. Es ist irgendwie so um die 22'000 Franken herum und erst ab dann eben kommst du sowieso in die Pensionskasse, nachher hast den Abzug, oder? Und das ist wirklich, gerade wenn wir mehrere Teilzeitstellen haben, ist es eben auch noch wichtig, dass man es bündelt und dass wir Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen haben, die den Abzug nicht machen. Das haben wir auch, also ich meine, wenn sich ein Start-up wie mir das leisten kann, wir haben natürlich viele Frauen Teilzeit und wir haben den nicht. Einfach, dass sie auch in eine Pensionskassenlösung überhaupt reinkommen, dass sie genug verdienen und eben versicherungsfähigen Lohn haben. Das ist so wichtig und das ist auch bei Bewerbungsgesprächen, fragen nach dem, wie viel wird mit Abzug angehen, wenn ihr Teilzeit arbeitet. So, so wichtig für eure Vorsorge.
Ja, es gibt mega viel, was man beachten sollte, aber bei Bewerbungsgesprächen, sonst einfach bei Lohnverhandlungen. Und für das kämpft ihr ja auch, Alex. Ihr bringt den Frauen näher, bringen, hey, interessiert euch für eure Finanzen, nehmt es selber in die Hand, ihr könnt es, wir können es alle. Es geht ja. Auch, hey, es geht.
Definitiv. Ja, und es kann sogar Spass machen.
Es kann Spass machen, ja. Hast du ein Beispiel, wie kann einem das Thema Finanzen Spass machen. Und ich glaube, es gibt jetzt ganz viele, die denken, ja,
retour rum. Ja, geht mal auf unseren Instagram- oder TikTok-Channel. Es macht wirklich Spass, auch sich da bewusst zu werden, oder? Ich meine, da kann man mit Budgetplanung anfangen und how much I spend in a week und das mal ein bisschen tracken und schauen und was ist eigentlich wichtig, verschiedene Töpfe bilden. Wir haben auch viele Explainer, die einfach sind, verständlich, auf Augenhöhe, der ganze blöde Jargon, der unnötig ist, wo man auch wie gemacht hat, meiner Meinung nach, dass alle das Gefühl haben, sie brauchen eine Riesenberatung und können das nicht selber sich darum kümmern. Wir haben auch Money Hacks gehört. Der ist ja ausgezeichnet worden, eigentlich auch von der NZZ, als ein wirklich von der besten Geldkurs in der Schweiz. Da lernt man in 4 Übungen eigentlich auch total die Angst vor dem Investieren und hat auch Lust, selber das auszuprobieren, kommt ein bisschen Tools über und alles.
Das war ja schon immer so dein Ziel gewesen, dass du das Ganze eigentlich einfacher machen willst und auch zeigen, dass wir Frauen das können. Du hast Wirtschaft studiert, einerseits aus Interesse, hoffentlich auch ein bisschen, andererseits, weil du hast wollen zeigen, hey, jetzt kommt da eine Frau und auch wir können das, oder?
Ja, das war natürlich schon immer mein Ansatz gewesen, oder? Dass ich vor allem wollte beweisen, dass Frauen auch in männerdominierten Bereichen sehr, sehr erfolgreich sein können, dass sie in männerdominierten Studien erfolgreich sind. Ich meine, das ist für mich natürlich schon ein bisschen die Realität. Ich war jetzt 20 Jahre lang meistens die einzige Frau im Raum gewesen. Ich hatte eine Studiengruppe mit 7 Männern und Kommilitonen zusammen. Die einzige, die treffen uns immer noch. Das sind ganz tolle Kollegen, aber ich habe im Wirtschaftsjournalismus bin ich praktisch die einzige Frau gewesen an den Bilanzmedienkonferenzen, die wir fast täglich hatten. Sie waren vorne All-Mail-Boards und Geschäftsleitungen gewesen, Finanzchefs vorne im Publikum, alles nur Männer. Und jetzt, muss ich sagen, bin ich glaube schon ein bisschen am Kompensieren, überkompensieren. Es ist mega lässig jetzt. Wir sind 14 Frauen bei Elex. Und ja, ich liebe es. Ich habe noch nie so gern gearbeitet und habe gearbeitet wie jetzt.
Ja, du bist definitiv am Kompensieren. Das ist jetzt komplett der Gegenteil.
Ja, obwohl ich glaube natürlich an Vielfalt und Diversity, oder? Aber es ist natürlich so, bei uns haben sich bis jetzt leider erst sehr wenig Männer beworben. Das werden wir sicher dann auch in Zukunft. Wir schauen bei jeder Stellenausschreibung wirklich auch, dass wir Männer können ansprechen.
Ja, das steht ja auch immer ein bisschen Kritik. Ihr seid nur Frauen aktuell. Das ist ja auch nicht okay. Aber eben da, klar, die suchen die Männer. Gleich muss es ja passen. Es bringt nicht, wenn jemand da ist, der nicht die gleichen Werte vertreten, oder?
Ja, also einen hat mich wirklich sehr, sehr gerne gehabt. Und das ist dann in den letzten Sekunden geklappt. Aber klar, das ist jetzt natürlich, man sagt immer, das ist dann für einen Mann auch so ein bisschen angsteinflößend. Und mutig, wenn er da mit 14 Frauen arbeiten muss. Also sorry, ich habe mein ganzes Leben, mein Berufsleben so verbracht. Und ich glaube, es gibt schon Männer, wir finden schon noch, die zu uns passen.
Als Gründerin von Elex oder auch als Journalistin, du hast dich schon immer mega müssen rechtfertigen. Jetzt eben zum Beispiel, warum habt ihr nur Frauen im Team? Also es gibt x Punkte, wo du dich immer wieder rechtfertigen musst. Wie ist das für dich? Weil Rechtfertigung ist ja auch etwas vom Schlimmsten.
Ja, es ist sicher anstrengend, aber andererseits eben habe ich das Gefühl, wir kommen da gleich immer wieder vorwärts. Ich meine, wir haben jetzt Tausende von Frauen dürfen schulen, Finanzbildung. Und Finanzbildung gilt auch für Männer, lernt man in der Schweiz nicht, vor allem nicht lebensnah. Es ist, also ich habe auch sogar Ökonomie studiert und habe wirklich so viel Zeit verloren, auch an der Börse. Einfach die Zinseffekte, die halt wirklich einzahlen, jeden Tag, wo man früher noch anfängt zu investieren. Es ist einfach wichtig, oder lange Horizont, gerade die Jungen haben die meisten Chancen und Upside-Potenzial, die früher anfangen, einfach mal mit einem günstigen, börsengehandelten Fonds wie ETF anfangen, einsteigen, die haben die meisten Chancen. Und was mir schon Freude macht, ich meine, eben so etwas wie Elex hat es einfach... Ein Female Fintech quasi oder Finanzmedienplattform hat es ja noch sind wir die ersten gewesen, Pioniere, die jetzt auch die grösste Female Finance Community haben können, innerhalb von 5 Monaten aufbauen und dann wird die jahrelang gesagt, Frau interessiert sich nicht für Finanzen. Und du kannst eigentlich immer das Gegenteil beweisen und das sind so die Meilensteine, die uns so gefallen. Eben, dass wir können Thema bewusster machen, gerade auch bei der Gen Z, die sind mega fit, also die sind wirklich aktiv, die wissen, hey, demografisch geht das Vorsorgesystem überhaupt hin und vorne nicht auf, wir müssen etwas machen. Wir schauen das an und es interessiert uns. Und ich habe sehr viel Hoffnung in diese Generation, die jungen Frauen, die jetzt kommen. die sich für die Themen interessiert. Aber es gibt immer mehr auch Frauen ab 65, die dann wieder 3 Angelder rüberkommen und sagen, jetzt bin ich wieder am gleichen Punkt. Was mache ich? Wie investiere ich eigentlich? Sinnvoll und nachhaltig und eben auch noch fair von den Gebühren her. Wie mache ich das? Auch sie kommen. Oder? Das verbindet uns ja dann auch sehr vieles von unseren Lebensläufen mit Unterbrüchen, Care-Arbeit, nicht einen linearen Lebenslauf mit immer mehr Lohn und dann wieder ein Einstieg weit unter dem Einkommen, das wir voran hatten. Also Frauen haben über das ganze Leben gesehen, das sehen wir auch, junge wie ältere, haben so viel gemeinsam. Und ich glaube, jetzt sind wir ja an einem Punkt, wo wir auch so viel können verändern zusammen.
Vor der Gründung, wo die Idee ist gekommen, die ganze Planung, hättest du gedacht, dass du mal hier hockst und mit dem Strahlen über Alex kannst du reden?
Nein. Ich habe den ersten Businessplan für Alex 2017 geschrieben. Ich habe natürlich dort, das immer so in einer Schublade gewesen. Ich bin mir vorgekommen, wie so jemand im Hobbyraum, wo immer etwas gefetterlet. Und dann, was macht die da eigentlich immer? Und ich habe einfach wirklich sehr inspiriert durch die Sally Krawcheck in New York. Die hat auch so etwas für Frauen gebaut. Eine von den wenigen Top-Frauen in der Wall Street. Einfach gesagt hat, hey, wir sprechen in der Finanzindustrie weder mit dem Produkt, mit der Ansprache, mit der Beratung. Wir sprechen die Frauen nicht an. Und es hat jetzt immer mehr Studien gegeben, die das belegen, auch von BlackRock oder BNY Mellon, die einfach sagen, hey, verschiedene Sachen, 73% der Produkte im Finanzbereich sprechen nur Männer an. Dann 86% der Frauen fühlen sich von der Tonalität, von der Ansprache, vom Design überhaupt nicht abgeholt von der Finanzindustrie. Es hat wirklich dann auch die Studie gegeben, die das belegt. Und sie hat es früher gesagt und hat dann da einfach angefangen, ist dann nachher von Melinda Gates gefundet worden. Sehr, sehr erfolgreich. Und ich habe das dort gesehen. Ich habe sie vor allem cool gefunden, auch von der Ansprache, von der Content. Sie ist sogar auf Pinterest gegangen, um über Finanzen zu reden. Ich habe das fantastisch gefunden.
Ja. Und musst du mal drauf kommen,
auf die Idee. Ja, und ich konnte die Inhalte jetzt auf Kanäle bringen, wo man eigentlich nicht erwarten würde, auf Instagram würde. Das ist es doch. So kann man doch wirklich Finanzen lebensnahe vermitteln. Das packt doch die Leute und rüttelt sie auch auf. Und dann ist es aber natürlich, ich habe hunderte von Neins bekommen, oder? Nein. Also eben Frauen interessieren sich nicht für Finanzen, was ist das? Da geben wir kein Funding, da gibt es kein Geld, auch für Investoren.
Hast du das so gehört? Ja, Frauenfinanzen sicher. Gleich nein?
Ja, das interessiert niemand. Man ist auch belächelt worden. Schon unglaublich langer Weg gewesen. Aber I don't take no as an answer. Also für mich ist wirklich jedes Nein, stachelt mich mehr an. Und ich glaube, das ist sicher mich voll der Typ. Also je mehr Widerstand, desto besser eigentlich, desto mehr Energie habe ich dann zum Partout und eben doch das Probieren. Aber ich denke, das steckt in allen von uns. Das steckt in jedem Kind, in jedem Mensch. Wenn ich so meine Söhne und meine Tochter angeschaut habe, wo wirklich, also ein, der Mittler ist gerade extrem, sie geht mit Laufen lernen. Wie viel Mal geht man einfach um? Immer wieder geht man um und Kinder lehnen sich nicht einmal, stehen wieder auf. Es ist so tief in uns innen. Und ich glaube, wenn ein Mensch mal weiss, für was seine Leidenschaft ist, was sein Herz zum Singen bringt, dann kann man so viel bewirken. Am besten, natürlich sage ich auch immer, mit dem Team sucht man Partners in Crime, wirklich Leute, Frauen jetzt in meinem Fall, die das auch wenden, wie meine Co-Founderin Simone Züger und Nadine Jürgensen, die haben natürlich auch so ein Netzwerk reingebracht, so eine Power und Energie, Leidenschaft für die Gleichstellungsthemen, oder, wo sie in ihrem Bereich jeweils verfolgt haben. Simone Züger als Künstlerin, Designerin, die uns auch jetzt challenged und immer fragt, du, macht man das wirklich so? Macht man doch anders? Also sie denkt da ganz anders. Und Nadine Jürgensen, die natürlich als Gesellschafts- und Politikjournalistin, als Anwältin auch wahnsinnig viel auch für die Themen sich eingesetzt hat, Vereinbarkeit, auch politisch wahnsinnig gut vernetzt ist. Das ist natürlich ein Glücksfall. Oder? Und dann so ein gutes Team jetzt da, wie wir haben, das macht man nie allein. Das ist immer Teamwork.
Ja, du hast schon mal gesagt, du würdest nie gründen allein. Du würdest es auch nicht empfehlen, weil es so brutal ist.
Nein, das geht. Also, das würde ich gar nicht. Also wirklich, das wird ja uns Frauen oft auch so gesagt, Einzelmaske, Dienstleistung oder ein kleines Beratungsding, Einzelmaske, etwas Kleines, das ist vielleicht dann auch noch vereinbar. Aber schliessen euch doch zusammen, join forces, das bringt am meisten.
Ja, es ist, glaube ich, auch wieder so in unseren Köpfen verankert, man muss alles allein, aber es ist so wichtig, sich einfach Profis zu holen, in jedem Bereich. Auch privat, wenn ich etwas nicht so gut kann, dann jemand aus dem Umfeld fragen, hey, kannst du mir helfen, du kannst das super Zeit sparen und sich auf das fokussieren, was man kann, oder?
Ja, offen sein auch, oder dann nicht gerade als Konkurrenz auch alles gesehen, sondern wir sagen natürlich, wir wollen das S stärken, das Social Investing stärken, alles, was für Chancengleichheit beiträgt, dass man mehr Geld in das Feld reinfließt, dann gewinnen wir wirklich alle, also auf breiter Front. Und das ist genauso, wie es wichtig ist, eben auch für den nachhaltigen Wandel von der Wirtschaft, dass so viel Geld ins E hineinfließt. Viel mehr als vor 25 Jahren. Wir sind mit dem S jetzt natürlich noch völlig am Anfang, sind da Pionierinnen. Aber vielleicht in 25 Jahren schaut man zurück und es wird auch das S ganz normal sein, dass man dort investiert.
Wie viel Support hast du bekommen vom Umfeld? Das ist ja auch mega wichtig, dass die Leute hinter einem stehen bei so Ideen, die du gegründet hast. Wie war das gewesen?
Vom privaten Umfang, ja, das unterschätzt man wahrscheinlich immer. Ich glaube, ich hätte wahrscheinlich auch kein Kind gehabt, wenn ich gewusst hätte, was es bedeutet. Einfach rein, wenn man sich alles wirklich so überlegt, was das ja, für einen Aufwand bedeutet, auch für einen finanziellen, für einen mentalen. Also das Kind, es ist auch nicht so, dass alles immer nur gut läuft mit Kind, oder? Gerade auch die Pandemie hat ja viele Kinder auch belastet. In vielen Familien geht es den Kind nicht so gut oder andere Herausforderungen. Ein Kind von mir hat ADHS, oder? Und dann überlegt man sich, wenn dann das alles so zusammenkommt, wenn man sich das im Detail überlegt hätte, hat man es dann wirklich gemacht? Ich glaube, die beste Taktik ist, um überhaupt etwas zu machen, ist, sich gar nicht so viel Gedanken zu machen. Oder wir sagen auch immer, better done than perfect. Überlegt das gar nicht so viel, fang einfach mal an. Und auch wenn es im Kleinen ist und alles ist überhaupt noch nicht perfekt, Step by Step kommst du dort an, aber such dir vor allem auch Mitstreiterinnen, andere Menschen, die mitziehen, die gerade auch noch in anderen Bereichen noch so viel mehr mitbringen. Klar, ich habe letztes Jahr nicht nur 8 Tage frei gehabt, und das ist mit, als Mutter von 3 Kindern ist das heavy. Und
8 Tage, 1 Jahr?
Ich fühle mich richtig amerikanisch, wenn man sich überlegt, Amerikaner haben so 2 Wochen Ferien. Also so. Und das habe ich jetzt das Jahr schon auch gesagt, das muss ich ändern. Auch meine Co-Founderinnen, die das viel mehr einfordern, die auch noch jünger sind als ich, die das besser leben, auch mit Vereinbarkeit, mit der Familie. Und da habe ich schon auch müssen merken, wie ich bin noch eine andere Generation Workaholic und so. Das bringt niemandem etwas, oder? Wenn die Leute wirklich ins Burnout, in die totale, komplette Erschöpfung reinlaufen. Und mittlerweile haben wir auch ein Team zusammen von so gute Cracks und Expertinnen, wo man das durchaus auch drin liegt, dort die Vereinbarkeit auch wieder zu leben.
Wie hast du das gemerkt? Also hast du selber gemerkt, 8 Tage sind zu wenig?
Also ich habe sicher auch Nadine und Simon gemerkt, die sehr viel sensibilisiert sind auf die Themen, die das auch immer thematisiert haben, dass es wichtig ist für uns, aber auch für Mitarbeiterinnen sehr wichtig, oder? Dass man sich da muss einsetzen. Bei uns sind auch zum Beispiel Geburtstage, dann hat man immer frei oder auch zwischen Weihnachten und Neujahr ist einfach mal frei, ist auch, macht man einen Shutdown, oder? Und für alle, dass dort dann auch sicher so ein bisschen die Kräfte wieder da sind. Aber auch eben von uns als Gründerinnen, das haben wir schon sehr oft diskutiert und da habe ich auch viel können dazulernen, oder? Ich bin schon so noch die Generation, so eben Self-Care, Me-Time, what?
Was ist das? Noch nie gehört.
Ja.
Ja, das schockiert mich gleich fest wie die Millionen, die Kinder kosten. 8 Tage sind halt wirklich wenig. Also.
Ja, und das wird, ja, ich glaube, eine andere Generation macht das gar nicht mehr mit und ist eigentlich auch gut so, oder? Dass man, bei mir würde ich jetzt sagen, ich habe das Glück, das, was ich mache, ist meine Leidenschaft, ist eine Berufung. Also wenn Stress, dann ist sicher der grösste Teil positiver Stress. Aber klar, also es gibt dann auch Teile, wo sehr, sehr, gerade Funding, und es ist ja der grösste Geldgap im Leben von Frauen. Es ist gerade wieder eine aktuelle Shocking-Zahl rausgekommen, nur 1,9% von der generell vom Wagniskapital, vom grossen Geld, vom Venture Capital in der Welt geht an Gründerinnen, an Frauen. Nur 1,9%. Das ist so ein krasser Gap. Das verhindert, dass ihre Ideen, ihre Produkte, ihre Designs, ihre Businesspläne gross werden. Und das ist für mich die grösste Ineffizienz am heutigen Wirtschafts- und Finanzsystem, dass der schlechte Zugang von Frauen eben an Kapital. Und das merken wir natürlich. Wir können ein Buch darüber schreiben, oder das Mansplaining, wo man dann Wagniskapital geben gegenüber sitzt, Jungen, wo gerade das Studium abgeschlossen wird, wo einem sagen, wie man es eigentlich so das Business machen soll. Und ja, wo es wirklich sehr, sehr schwierig ist, weil wir sehr vieles anders machen, anders ticken. Mhm. Ja, und wir natürlich finden, das ist genau unsere Stärke, oder, dass wir vieles anders machen.
Krass. Die Zahl ist wirklich, wenn man sich das jetzt nicht vorstellen kann, einfach, jetzt stellen wir immer das Kuchendiagramm vor bei solchen Zahlen. Und das ist einfach, das siehst du nicht mal, das winzige bisschen. Das ist echt krass, ja. Ja, und eben, also, es ist einfach ein Fakt. Wie gehst du damit um, wenn du Fakten hast? Effektive Fakten, da kann man nichts daran ändern. Und ihr glaubt, also dir wird nicht glaubt, weil zum Beispiel bei ihrer Talkshow hast du über einen Anlagehorizont geredet, dass der wichtig ist. Mhm. Und der ist nicht, es ist eine riesen Diskussion, ich glaube 10 Minuten, und alle, die nur annähernd mit Anlagen zu tun haben, wissen, der Anlagehorizont, also wie lange du das Geld anlegst, ist etwas vom Allerwichtigsten. Und du hast so müssen kämpfen für, wie ist, also ich wirklich, ich habe die Talkshow geschaut in einem Restaurant, ich war ausgerastet vor meinem Laptop.
Ja, also das ist ja wirklich für uns ein bisschen irritierend, wie wir kämpfen ja darum, dass man langfristig investiert und eben breit die Risiken streut, was einfach mega wichtig ist. Und grosse Börsenlegenden wie Warren Buffett, die machen auch nichts anderes, eben so buy and hold, kaufst mal die Sachen, also musst natürlich sagen, wertorientiert, was ist die wichtige, eben Nachhaltigkeitskriterien, dann kannst du das mal festlegen und dann musst du das eigentlich auch gar nicht mehr gross anschauen. Es gibt auch Studien, die zeigen, eben die Erfolgsgestaltungen sind die, die das Portfolio vergessen, das Depot vergessen haben oder eben schon gestorben sind, weil sie es einfach lang liegen lassen haben. Und das ist ja das Wichtige, dass hin und her macht Taschen leer. Und viele Trading-Plattformen und so weiter, Fintechs, die von Männern gegründet sind, wenn ja, dass Menschen und vor allem Männer extrem viel handeln. Und da möchte ich dann nämlich lieber die Männer davor schützen, von diesen Gamification von Apps, wo sie richtig süchtig machen, dass sie traden. Und da sieht man einfach auch, dass 85% von den Daytraders machen einfach Verlust, oder? Also mittelfristig und langfristig wahrscheinlich noch mehr. Und weil es einfach auch mehr kostet, auch mit den Gebühren, je mehr du es hin und her verschiebst. Und da sagen wir halt auch, hey, pass auf, da anfangen selber rumzureden, das kann dann schon ins Geld gehen. Also leg dich besser mal mit einem günstigen, eben börsengehandelten Fonds mal fest und lass das mal ruhen, zahlst nicht die ganze. Also gestaffelt natürlich probieren, wirklich ein paar Mal im Jahr auch noch etwas einzuzahlen. Es muss auch nicht jeden Monat sein, oder, wo jedes Mal etwas kostet.
Du hast vorhin gesagt, beim Einstieg Hartnäckigkeit ist wichtig, zahlt sich aus. Du bist ja schon als Wirtschaftsjournalistin oder als Journalistin an sich mega hartnäckig gewesen. Wie sehr hat dir der Journalistinnenberuf geholfen für das heutige Leben als Gründerin, als Unternehmerin?
Sehr. Ich habe immer gesagt, Journalismus ist Paid Learning. Oder du kannst so viel lesen, du kannst dir so viel reindenken, so viel Business Model anschauen.
Ja.
Und dann vor allem auch Decision Makers, wo quasi Entscheidungsträger interviewen, mehr Insights bekommen, recherchieren. Das hat mir extrem, extrem geholfen. Also, um überhaupt können, jetzt auch den Businessplan schreiben, um können, ja, am Puls von der Zeit sein, weiterhin, was sind die Entwicklungen und da zu bleiben. Also das ist eben wirklich auch, ich denke, Neugier, die einem antreibt, sicher auch als Unternehmerin. Was aber noch der Unterschied ist, eben zur Unternehmerin und zur Journalistin, das ist natürlich schon auch noch wichtig, das sagen auch meine Co-Founderin Nadine Jürgensen und ich, wirklich, wir haben immer alarmiert, wir haben recherchiert, wir haben Probleme aufgedeckt, aber wir sind nie Teil von der Lösung gewesen. Und das hat uns so gestresst irgendwann, oder? Und wir wollten Teil von der Lösung werden und bessere Produkte, bessere Angebote für Frauen entwickeln, mehr aufklären, mehr Finanzbildung in das Land hineinbringen. Und das ist wirklich sicher dann auch ein grosser Antrieb gewesen, und dann zum diesen Change zu vollziehen.
Das ist ein mega schöner Punkt. Das habe ich jetzt nicht gedacht, aber es ist genau so. Du als Journalistin, ich finde das ein schöner Satz, du, also der Job einer Journalistin, eines Journalisten ist, zu sagen, was ist. Und das hilft mir echt, ich muss sagen, was ist. Und der Rest ist nicht in meiner Hand, kann cool sein oder eben auch mega belastend sein. Und mega schön kannst du jetzt das quasi umsetzen.
Ja, nein, das ist wirklich etwas, denke ich, etwas, was einem sehr, sehr erfüllt. Dass man eben wirklich kann auch dazu beitragen, aktiv zum Problem lösen. Man hat sich im Journalismus ja nur immer mit den Problemen an sich beschäftigt. Aber das ist so etwas, oder, wo ich finde, es hat vor 10 Jahren auch angefangen, Constructive Journalism. Konstruktiver Journalismus ist mir persönlich sehr wichtig, auch in meiner Aufbruchkolumne, die ich 3 Jahre geschrieben habe, auch für Ringe und den Blick. Immer auch Lösungen anzubieten, den nächsten Schritt gehen. Eigentlich erwarte ich das von jedem Journalisten, jeder Journalistin, sich eben auch zu zwingen, wenn man ein Problem beschreibt, auch über Lösungen und innovative Lösungen. Und das habe ich natürlich gelebt als Journalistin. Und da hat mir sicher dann auch für den Innovationsbereich oder für innovative Geschäftsfelder sehr viel geholfen.
Schön. Jetzt kommen wir noch zu unserer Rubrik. Ich habe hier Zufallswörter auf Google und wir reden einfach spontan darüber, was uns in den Sinn kommt. Zündschnur.
Ja, also da habe ich, glaube ich, lange. Ich bin wirklich, also gut, bei mir ist es so, ich habe sehr viele Verträge und auch in der Familie bin ich so sicher die, die auch eher schlichtet. Ich wohne ja mit 3 Männern zusammen, sie sind schon sehr temperamentvoll und so. Aber dann, wenn dann der berühmte Tropfen zu viel fast zum Überlaufen bringt, dann geht es dann aber los. Dann habe ich dann wirklich, dann sind alle mal ruhig.
Wie sieht das aus oder wie tun das?
Ja, sehr laut. Nein, aber das ist dann wirklich. Aber ich glaube, es passiert nur einmal im Jahr oder so.
Dann haben wir abhängig. Coca-Cola Zero.
Ja, Coca-Cola Zero und die grosswirtschaftliche Abhängigkeit der Frauen. 56% der Frauen können sich im 2/3 Land der Welt nicht finanziell selber über Wasser halten. Das ist krass und das müssen wir ändern.
Noch eine Frage zu den Zahlen, wo du schon wieder mit Zahlen und Statistiken kommst.
Ich finde es langsam super. Mühsam.
Ich finde, das Zeug gar nicht alles googeln und du hast es einfach in deinem Kopf. Was würdest du jetzt jemandem wie mir empfehlen, der gerne so Zahlen auch würde wissen, aber die einfach nicht im Kopf behalten kann? Weißt du, zum Argumentieren auch?
Also ich muss es auch visuell immer sehen und darum auf unserer Plattform, wir haben immer eine Zahl, oder? Das ist so ein bisschen auch ein Markenzeichen und du kannst bei uns auch, für, egal für welchen Vortrag oder Rede oder was auch immer, welchen Artikel findest du wahnsinnig viele Zahlen, ja. Und man könnte auch auf Instagram. Und ich muss sie immer sehen und eben fett und ja, plakativ.
Und Diagramme helfen mir, wenn es um Prozent geht.
Krass.
Es kommt einfach Prozentsatz.
das hast du jetzt extra gemacht? Oder hey, Google lost mit? Und,
also Google lost definitiv mit, das ist klar. Aber
bringt jetzt einfach nur Wörter, die mir gefallen. Ja,
ja, Prozentsatz.
Also ich fände es extrem schön, wenn wir gleich viel Geld in den Händen von Männern und Frauen haben und der Gender Wealth Gap, Vermögens Gap, wo leider die Frauen auch oft klein, abhängig und ja, auch hinten dran und hinten rein lässt, wenn man den könnte schliessen könnte. Und so würde ich sagen, Prozentsatz 50-50.
Voilà, sehr schön. Standardfrage bei Kaffee Holunder, für was bist du spontan dankbar?
Dankbar, also sicher für alles, dass überhaupt ich eben auch dank meiner Familie und mit der grossen Toleranz an meiner Familie darf für etwas kämpfen, was mir sehr wichtig ist, was für mich eine Lebensaufgabe ist und wo ich sicher auch bis 90 oder 100 werde machen.
Sehr schön. Das, was deine Mami leider nicht können, darfst du jetzt. Das ist natürlich ein mega Privileg.
Dank auch ihrer Hilfe und Unterstützung.
Schön. Ich bin dankbar, bist du heute da gewesen bei Kaffee Holunder. Habe ich in diesem wunderschönen Büro von Alex dürfen vorbeikommen.
Ja, danke vielmals für das ein bisschen andere Interview. Sehr lässig mit dir.